Hallo, ich bin der Florian. Ich moderiere und präsentiere, habe ich gelernt, den Echte Papas Podcast, weil ich ja immer noch Papa bin. Und an der anderen Leitung sitzt Tim.
Weil ich heute hier so eine Vorkäse Locke im Gesicht habe. Nein, an der anderen Leitung sitzt der Marco, Redaktionsleiter des Magazins Men's Health Dad. Und gemeinsam sind wir die echten Papas.
Papas, 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 Papas.
Oder Tim und Struppi. Wenn ich Tim bin, wärst du ja Struppi. Egal.
Nee.
Gut, Flo. Einer von uns beiden darf immer eine Frage stellen zum Anfang unseres Podcasts. Ich glaube, diesmal bist du dran. Ich bin sehr gespannt.
Ach so, im Vorgespräch habe ich gedacht, du fragst mich. Ach so, aber ich kann dich auch, wir können uns ja gegenseitig fragen. Wir müssen es ja nur nicht gleichzeitig machen. Also, meine Frage an dich wäre wahrscheinlich dieselbe, die du mir stellen würdest. Und zwar, wolltest du deine Partnerin schon mal um eine Ecke bringen?
So von wegen so, die bringe ich um, die bringe ich um. Die, boah, ist ja total...
Pass auf, was du sagst, könnte gegebenenfalls gegen dich verwendet werden.
Genau.
Vor Gericht.
Und natürlich sage ich jetzt... Nein, wollte ich noch nie. Ist auch jetzt so, wenn man das so ausspricht, total absurd. Aber tatsächlich gehen sich manche Paare schon ziemlich an die Kehle manchmal, glaube ich, oder an die Gurgel. Und da kommen wir zu unserer heutigen Gästin. Das ist nämlich die Nina Grimm, eine Familienpsychologin und Verhaltenstherapeutin, die ein Buch geschrieben hat mit dem Titel, Achtung, halte dich fest, wie ihr euch nicht umbringt, wenn ihr Eltern seid. Also, auch wenn ich noch nie daran gedacht habe, meine Frau umzubringen, total absurd, scheinen es ganz viele Elternpaare schon mal darüber nachgedacht zu haben. Was ja sehr interessant ist.
Ja, ich wäre jetzt vorsichtig, das wirklich so wörtlich zu nehmen. Ich glaube aber, überspitzt kann es ganz gut manche Beziehungen ganz gut charakterisieren.
Genau, jeder von uns kennt ja eine Beziehung, wo das irgendwie zutreffen würde.
Ja, gut. Oder Momente.
Aber
sagen wir mal, es geht ja immer um Momente.
Ob das überspitzt ist oder nicht, müssen wir nicht entscheiden. Das kann uns nämlich jemand sagen, der das viel besser weiß, weil er dieses Buch geschrieben hat, nämlich die Nina Grimm. Die ist heute zu Gast und wird uns mal so ein bisschen was zum Thema Beziehung und ja Elternsein erzählen. Und die hat tatsächlich irgendwie aus eigener Erfahrung ziemlich viel schon mitgemacht. Auch ihre Beziehung lief nicht immer so reibungslos und da kann sie jetzt mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern.
Und ihr Partner lebt noch, also.
Der lebt doch, das ist die gute Nachricht.
Sollte, ist eine gute Nachricht. Insofern, alles Gute, Konrad.
So heißt er. Und Nina lebt auch noch. Und darum nehmen wir das zum Anlass, mal mit ihr heute zu sprechen. Lassen wir sie rein, oder? Hallo Nina, schön, dass du da bist.
Hallo Nina.
So schön, hier sein zu dürfen. Ja, freue mich voll.
Wir freuen uns auch, weil du bist Familienpsychologin, bist also totale Expertin, bist aber auch Mutter, hast also eine doppelte Expertise. Und das ist ganz interessant. Obwohl du ja Familienpsychologin bist, hast du in eurem ersten Babyjahr deine Beziehung voll gegen die Wand gefahren. Und das sage jetzt nicht nur ich, das steht auch so in deinem Buch. Also ich zitiere einfach nur Nina Grimm. Und da fragt man sich natürlich, was ist da schiefgelaufen mit so viel Expertise im Hinterkopf?
Oh, so ziemlich alles, was wahrscheinlich schieflaufen kann und vor allem die schmerzhafte Erkenntnis, dass einem viel Theorie in der Praxis meistens herzlich wenig bringt.
Also nicht zu viel Bücher lesen.
Im besten Fall tatsächlich nicht. Ja, ist wirklich einer der, ja, vielleicht sogar einer der mitwichtigsten Ratschläge, dass wir uns das wirklich auch erlauben dürfen, diese ganzen Ratschläger, da steckt ja auch das Wort Schlagen drin, Ratschlag ist auch ein Schlag, also diese ganzen Ratgeber, Tipps und Tricks zumindest zeitweise mal zur Seite zu legen, um sich in allererster Instanz erstmal wieder die Frage stellen zu können, was will denn eigentlich ich, was passt denn auch zu mir?
Aber gegen die Wand gefahren hört sich tatsächlich so an, als standet ihr kurz vor der Trennung.
Wir haben uns tatsächlich getrennt, mein Mann und ich. Ja, wir haben uns nach dem ersten Babyjahr räumlich getrennt und auch auf Paarebene getrennt, was tatsächlich erstmal kurzfristig ein großer Release war, wenn ich ganz ehrlich bin, weil ich es tatsächlich auch wieder so ein Stück weit genieße. Gut, ich bin auch sehr jung Mama geworden, das muss man dazu sagen. Ich war 25, als ich schwanger geworden bin, was jetzt für meine Akademikerkreise schon außergewöhnlich war. Und deswegen war es schon zumindest kurzfristig eigentlich gut, wieder so für mich zu sein. Ich habe die Zeiten genossen, auch phasenweise einfach kein Kind zu haben, wieder auszugehen, meinen Mädels wieder feiern zu gehen, Single zu sein und so weiter. Und ja, dann habe ich aber die sehr spannende Schuppen von den Augen-Erfahrung machen dürfen, dass als ich dann eine neue Liebelei in meinem Leben hatte, die auch am Anfang total prickelnd und spannend und aufregend und zauberhaft schön war, ich dann aber auch mit diesem Mann, der unterschiedlicher nicht hätte sein können als der Konrad, der Papa von meinen Kindern, auch wieder an ein und dieselben Themen gerasselt bin. So, und das war für mich eine total wichtige Erkenntnis zu checken. So, warte mal, Nina, da ist in allererster Instanz ganz schön viel bei dir, was du dir erstmal angucken kannst. Und dann machst du das doch im besten Fall gleich mit dem Vater deiner Kinder.
Okay, da würde ich gerne mal ein bisschen weiter drauf einsteigen, weil wie du hast es jetzt gerade schon so ein bisschen anklingen lassen, ihr habt jetzt zwei Kinder, das heißt, ihr habt quasi die berühmte Kurve gekriegt.
Wir haben die Kurve gekriegt, ja.
Wie habt ihr das gemacht? War das jetzt nur deine Reflexionsgabe oder habt ihr da auch irgendwie noch mehr für getan? Weil nur zu sagen, okay, jetzt weiß ich, dass es bei mir liegt, bringt einander ja nicht gleich wieder zurück in die Arme.
Sie schüttelt vehement den Kopf, während sie ihm zuhört. Nein, auf keinen Fall. Also erstmal war für mich die Erkenntnis total wichtig, weil der Konrad war eigentlich voll am Start, immer schon. So, der war auch schon immer bereit, für die Beziehung zu arbeiten. Das war tatsächlich ich, die einfach dicht gemacht hat und die gesagt hat, ich habe keinen Bock mehr und ich verpiss mich. So. Und dann war es aber total wichtig, also erstmal war für mich die Erkenntnis wichtig zu checken, so dieses, so, hey, eigentlich will ich diesen Mann und eigentlich will ich auch diese Beziehung und aha, hey, ich habe da auch einen Teil dazu beigetragen, dass wir da reingeschasselt sind und es liegt nicht nur an, dass er zu langsam ist, dass er zu nicht einfühlsam genug ist, was man dann da alles so für schöne Gründe findet. So, das war eine erste wichtige Erkenntnis für mich, um überhaupt wieder auf ihn zugehen zu können und auch die Bereitschaft zu haben, zu sagen, ich gehe da jetzt mit rein in den Prozess tatsächlich. Und er war ja dann schon ausgezogen und wir waren räumlich getrennt. Und es war dann für uns eine total schöne und auch wichtige Phase, tatsächlich weiterhin in dieser räumlichen Trennung zu bleiben, um uns wirklich auch wieder auf Paarebene erstmal wieder zu nähern. So, also das war total... War eigentlich so rückblickend eine voll schöne Zeit, weil wir wieder so ein bisschen in dieses Dating reingekommen sind und das einander erforschen und kennenlernen. Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass wir dann tatsächlich so ein erstes Date wieder gemacht haben, als wir uns das erste Mal wieder getroffen haben und uns wieder so neugierig, fragend, mit einem frischen Blick auch wieder begegnet sind. Es war schön, war eine gute Zeit. Und dann war es für uns extrem wichtig, dass wir erstmal entschieden haben, dass jeder für sich in Einzeltherapie geht. Also wir haben uns beide individual begleiten lassen und sind erst dann nach ein paar Monaten gemeinsam in eine Paarberatung gegangen.
Okay, ihr habt also im Grunde genommen ganz schön viel gearbeitet.
Yes.
Weil man muss da, glaube ich, mal ein bisschen reingehen. Einzeltherapie, jeder von euch getrennt sozusagen, bedeutet, jeder hat an sich noch mal gearbeitet.
Ja.
Und das aber ganz intensiv.
Ja.
Womit ihr ja eigentlich ganz schön viel voraus habt anderen Paaren.
Ja. Ja, aber das ist ja genau das Thema, dass ich denke, dass wir da langfristig nicht drum herum kommen, dass wenn wir wirklich in der Krise sind in der Beziehung, dass wir uns früher oder später die Frage stellen dürfen, was ist eigentlich mein Anteil daran und was kann ich dazu beitragen, dass sich da was beginnt aufzulockern, aufzuweichen. Zumindest ist es meine Erfahrung, dass es zumindest phasenweise schon gut ist, wenn man sich das Sparring-Partner mit dazu holt. Das muss nicht immer gleich die Therapie sein. Also ich war bei einem Therapeuten, der Konrad hat ein körperbetontes Coaching gemacht, sich einfach eine Begleitung geholt, einen Sparring-Partner geholt, um gemeinsam an die Punkte zu gehen, die wir halt gerne selbst auch mal ausblenden oder umgehen und dann lieber mit dem Finger auf den anderen zu zeigen, anstatt stehen zu bleiben und auch mal dahin zu fühlen, wo es vielleicht besonders weh tut. Und das gelingt zumindest meiner Erfahrung nach als Psychotherapeutin am einfachsten, wenn du jemanden an deiner Seite hast, dem du vertraust und wo du schon auch mal so, also das war zumindest für mich als Therapeutin ein wichtiger Part, wo ich auch aus dieser Verantwortung rauskommen konnte, dafür verantwortlich zu sein, was jetzt passiert.
Ja. Kommen wir mal von euren Problemen weg Obwohl ich das total schätze, dass du da auch so offen drüber sprichst. Aber kommen wir mal zu dem Problem der anderen, sind ja auch interessant. Du berätst ja in deiner Praxis auch viele Paare und Familien. Mich würde mal interessieren, mit welchen Problemen kommen die meisten eigentlich zu dir?
Also in den allermeisten Fällen manifestiert sich das tatsächlich an so total oberflächlichen Konfliktpunkten, wie die ganze Verantwortung liegt auf meinen Schultern, ich bin total genervt davon, dass ich ständig alles immer im Fokus haben möchte, ich habe das Gefühl, du trägst überhaupt gar nichts dazu bei, oder es geht um Erziehungskonflikte oder um Finanzthemen oder um Reibereien mit, wie er mit den Schwiegereltern umgeht und so weiter. Also häufig gibt es so viele kleine Alltagsbanalitäten, die aber zunehmend dazu führen, dass sich die Elternpaare auf eine richtig heftige Art und Weise mitunter einfach aneinander aufreißen und sich zerfleischen. Und entweder gibt es einen offenen Konflikt und da ist ganz viel Brrrr und Wut und fliegende Tassen und Schimpfwörter, die rumfliegen. Oder es endet irgendwann in der Dynamik, dass sich eine oder beide rausziehen und eine große Kältedistanz entsteht.
Kann man da zwischen Männern und Frauen unterscheiden? Kann man sagen, die Frauen sind eher so, die Männer sind eher so? Oder ist das tatsächlich eher eine Frage des Temperaments? Und
ja, es ist eine Frage der Dynamik tatsächlich. Also es ist schon, also was ich häufig beobachte, ist die Tendenz, dass die Mädels eher dieses Ding haben von, mich stört was, ich suche eigentlich den Kontakt, und dann verfallen sie in so einen Meckern, Schimpfen, Unzufriedensein, also eher dieses proaktiv, also eher in Angriff zu gehen, in Anführungsstrichen. Und das führt häufig bei den Jungs da dazu, dass die eher einen Schritt zurückgehen und eher auf Distanz gehen und sagen, oh, lass mich jetzt damit in Ruhe. Ich habe das Gefühl, egal was ich tue, ich kann es dir eh nicht recht machen. Also lasse ich es am besten gleich sein. Das ist eine Dynamik, die kommt relativ häufig vor, aber es gibt es genauso gut auch andersrum. Also es gibt auch Frauen, die eher rausgehen aus dem Kontakt und eher in die Kälte, Distanz gehen, und Männer, die auf Angriff gehen.
Das, was du gerade vorhin beschrieben hast, sind ja dann die berühmten Probleme hinter dem Problem.
Ja.
Also quasi, ne, das, was man sieht, ist nicht das, was am Ende dazu geführt hat, sondern das sind andere Themen gewesen.
Das ist tatsächlich in 80% der Fälle so. Da gibt es eine total spannende Studie aus dem amerikanischen Raum, die zeigt, dass es tatsächlich bei Paaren in 80% der Fälle der Alltagskonflikte eben nicht um Haushalt und Erziehung geht, sondern dass dahinter tiefer sitzende, emotionale, wie ich sie nenne, dynamische Konflikte stehen. Und wenn wir solche Themen wirklich nachhaltig auflösen möchten und durchbrechen möchten, dass da wieder mehr Leichtigkeit und auch Freude und Spaß wieder in den Alltag reinkommen kann, kommen wir nicht umhin, uns diese Themen anzugucken und auf den Tisch zu legen.
Danke, das unterschreibe ich, und das würde ich hier nochmal mit aufrufen. Das sollte man auf jeden Fall tun. Ja. Aber kurz zur nächsten Frage, oder beziehungsweise kommen wir mal zu deinem Buch. Du hast vor kurzem ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Wie ihr euch nicht umbringt, wenn ihr Eltern seid.
Ein toller Titel, finde ich übrigens. Bin ich sofort hängen geblieben.
Ja, das ist, da setzt die Diskussion an.
Oder heiß diskutiert, Marco. Was denkst du dazu?
Es ist natürlich ein bisschen überspitzt, ne? Aber so muss es halt sein, irgendwie, wenn man zu einem Buch greifen soll.
Und Flo, du findest ihn eher so ein bisschen arm?
Nee, nein, überhaupt nicht. Also ich glaube, das bringt den Alltag, glaube ich, vieler Familien oder vieler Paare so ein bisschen auf den Punkt halt, ne?
So. Ist zumindest die meiste Reaktion, als wir so in der Titelsfindungsphase waren und ich Freunden, Bekannten oder auch nur irgendwelchen Nachbarn, Nachbarinnen davon erzählt habe, war die häufigste Reaktion tatsächlich, puh, also so ein leicht empörtes Lachen, und dann kam aber der Fingerschnipser und der Augenzwinker, der ist gut. Das Gefühl auch so, ja, das kennen, denke ich, so vom Duktus her viele.
Ja, total. Genau, wie oft wolltest du denn Konrad in den letzten Jahren umbringen?
Und wie?
Du musst jetzt kein offizielles Geständnis ablegen.
Ich bin da vollkommen offen. Ich rechne gerade in meinem Kopf. Also wir hatten gerade tatsächlich jetzt, also bei uns ist immer das Ding, wenn es stressig wird, dann wird es bei uns wirklich witzig. Also im dynamischen Sinn. Deswegen ist das jetzt jüngst gar nicht so lange her. Umbringen ist, da bin ich, glaube ich, drüber hinweg. Aber so diesen Punkt, dass ich vor ihm stand und mir gedacht habe, oh, ich könnte dir an die Gurgel gehen. Ja, wie häufig hatte ich das? Also ich brauche bestimmt mehr als zwei Hände, um das zu zählen, wenn ich zumindest an dieses krasse Jahr denke, wo wir uns ja dann auch schlussendlich getrennt haben.
Aber es wäre wahrscheinlich nicht Mord, sondern eher Totschlag, oder? Weil es so aus dem Effekt gewesen wäre.
Unzurechnung, sehr unschuldig wegen starker aktivierter Dynamik auf jeden Fall.
Aber und wie ist es jetzt, also quasi in Teil 2 eurer Beziehung?
Super geile Frage, die ich so wichtig finde, weil die Leute immer davon ausgehen, ja, sie ist Familienpsychologin, sie hat ein Buch darüber geschrieben, wie das geht, bei der ist jetzt bestimmt immer alles
Friede vor den Eiern.
Ja, eben. Und deswegen, das ist ja auch mit einer meiner Hauptbotschaften, mit dem ich tatsächlich, was ich mit dem Buch senden möchte. Das ist so stinknormal, dass wir als, vor allem als Paar und doppelt und dreifach als Elternpaar immer mal wieder Tiefpunkte haben und Krisen haben und dass Konflikte stinknormal sind und einfach dazugehören. Mein Lieblingspaartherapeut-Witz ist, dass es zwei Arten von Paaren gibt, nämlich die Glücklichen und die, die wirklich ehrlich sind. Also jedes Paar hat früher oder später seine Konfliktpunkte. Also das heißt, der Konrad und ich, wir streiten uns immer noch und wir streiten uns auch mitunter heftig und eben jetzt gerade, wenn so Phasen sind wie Buchlaunch, Nina total im Stress, total am Limit, Konrad auch am Limit, weil er den ganzen Haushalt abpuffern muss und die Kinder abpuffern muss, weil Nina die ganze Zeit unterwegs ist, dann geht es hier schon auch mal hitziger zu. Es hat sich allerdings eine Sache verändert und das ist die, dass wir dem Ganzen nicht mehr so viel Drama drüber streuen. Also vor 8 Jahren, als wir uns getrennt haben, hätte ich so einen hitzigen Konflikt gleich als Anlass genommen, alles in Frage zu stellen. Den Mann in Frage zu stellen, unsere Beziehung in Frage zu stellen. Und also ne, so dieses, die ganze Schuld auf ihn zu laden und sagen, vielleicht bin auch ich einfach bindungsunfähig und nicht für die Monogamie geeignet und was auch immer. So, also es wäre ganz viel Drama reingekommen dadurch. Und heute, vielleicht auch, weil wir mittlerweile schon so viel miteinander durchhaben, können wir da viel mehr in der Akzeptanz sein und im Sinne sein von, ja, es war jetzt gerade ein richtig bescheuerter Konflikt und ja, gerade ist eine Durststrecke, aber wir kriegen das auch wieder hin. So. Ja.
Kommen wir nochmal zurück auf deine.
Eine Sekunde. Oh. Tut mir leid, ich muss da nochmal rein. Bitte. Weil ich finde, Drama.
Drama.
Das ist ja gut. Begriff in anderem Kontext wissen wir sofort, was damit anzufangen. Drama in der Literatur, im Film, was auch immer. Drama in der Beziehung, was du jetzt als Drama bezeichnest, das würde, glaube ich, jeder unterschiedlich interpretieren. Wie ist deine Definition davon? Weil ich habe da eine andere Definition als meine Frau beispielsweise.
Also für mich bedeutet Drama in dem Sinne oder in diesem Kontext, eben, wenn wir uns heute streiten, dass ich das nicht mehr zum Anlass nehme, diesen Mann, unsere Beziehung und unser gesamtes Konstrukt in Frage zu stellen. Also im Sinne von, ist er der Richtige? Oder passen wir überhaupt noch zusammen? Ist die Beziehung noch das, was ich brauche? Will ich weiterhin Familie mit ihm leben? So. Und das ist das, was ich tatsächlich sehr häufig getan habe. Ich habe Konflikte zum Anlass genommen, mich rauszuziehen und wegrennen zu wollen. Ja, und das durfte ich lernen, auch im Feuer der Emotionen auch mal stehen zu bleiben und daraus zu lernen und zu wachsen, anstatt immer nur davor zu flüchten. Und das eben auch ein Stück weit als Normalität und fester Bestandteil von Beziehungen zu akzeptieren und eben dem die Bedrohlichkeit zu nehmen und vielleicht, wenn wir jetzt so richtig kitschig miteinander werden wollen, vielleicht sogar noch die Tatsache oder die Perspektive in Erwägung zu ziehen, dass wir da durcheinander ja vielleicht sogar noch ein Stückchen näher kommen können, dass wir uns noch mal besser verstehen können, dass er dadurch die Gelegenheit hat, wirklich für mich da zu sein und wir dadurch eine wichtige Erfahrung miteinander sammeln können und so weiter. Ja. Und vielleicht noch kurz anknüpfend, weil du mich gefragt hast, was ist heute anders? Dass ich den Drama-Faktor nicht mehr drüber streue, ist wichtig. Und was aber auch wirklich wichtig war und immer noch ist, ist, dass wir gelernt haben, miteinander umzugehen. Also wenn ich in meinen, wie ich sie immer liebevoll nenne, wenn ich verletzt bin und gekränkt bin und geschwächt bin, dann verfalle ich in so eine Ghetto-Bitch rein. Dann werde ich total fies so und mach Vorwürfe und ne, fang an, mit Schimpfwörtern um mich zu werfen und so weiter. Und der Konrad hat das natürlich und verständlicherweise voll lange persönlich genommen, weil er halt gedacht hat, er kann nicht gut genug sein, es reicht ihm ja nie aus und die ist total gemein und total doof, so. Und was wir uns miteinander erarbeitet haben, ist, dass Konrad mittlerweile, wenn ich in die Ghetto-Bitch verfall, das nicht mehr als persönlichen Angriff deuten kann, sondern merkt, okay, sie verfällt jetzt gerade in dieses Tätern, Meckern, Schimpfen, Vorwürfen, nicht weil sie eine blöde Kuh ist, sondern weil sie eigentlich gerade total verletzt ist. Und weil sie eigentlich gerade total schwach ist und eigentlich jemand braucht, der da ist und da bleibt. Und dann habe ich ihm Exit-Strategien geskriptet. Das heißt, dass er mittlerweile ganz genau weiß, wenn Nina zur Ghetto-Bitch wird, muss ich das und das und das tun, damit sie sich wieder runterregulieren kann. And vice versa. Also natürlich gilt das Gleiche auch andersrum. Aber ich erzähle immer lieber von mir als von Konrad.
Den Konrad laden wir dann einfach mal beim nächsten Mal ein. Und dann gleichen wir das ab.
Ja. Der ist heiß gefragt, der Konrad. Es wird immer wieder gesagt, dass der Konrad auch mal Podcast-Gast sein muss.
Das steht als Testimonial für dich da.
Okay, also, aber heute bleiben wir bei dir, Nina.
Okay.
Ich würde noch mal gern zurück zu deinem Buch kommen. Da zählst du ja die 10 häufigsten Fehler auf, die Elternpaare begehen. Jetzt ist unser Podcast nicht so lange und die Leute sollen ja auch noch dein Buch lesen. Aber vielleicht könntest du uns mal die Top 3 aufzählen.
Die Top 3. Also ich glaube, wir hatten tatsächlich schon einen ganz wichtigen, nämlich, dass wir da so viel Drama drüber streuen. Ja, damit können wir quasi schon mal eins machen. Checkity check. Zweite Sache, die auch Konrad und mir, also die wir lange, viel zu lange falsch gemacht haben, ist, dass wir halt komplett die Paarbeziehung aus dem Fokus verloren haben. Also ich meine, es ist ja auch ein Stück weit normal, gerade im anstrengenden ersten Babyjahr, ja, dass wir erstmal extrem gefordert sind und ja auch wirklich eine komplett neue Rolle haben, für die wir ja keine Einarbeitungsphase hatten und die wir auch vorher nicht erproben konnten, sondern wir werden da reingeworfen und wir müssen funktionieren. Es gibt ja keine andere Rolle dieser Welt, so nur bei Elternschaft. Und das fordert und es dehnt und es ist auch ein Stück weit okay und normal, dass wir damit erstmal voll eingenommen sind. Aber was jetzt häufig und bei zwar ziemlich vielen Paaren passiert, ist, dass wir in dieser Priorisierung stecken bleiben. Nämlich, dass wir vollkommen vergessen, dass es ja eigentlich die Paarbeziehung war, der wir es zu verdanken haben, dass wir heute Familie sind, ja, und dass sie deswegen auch unbedingt an erster Stelle weiterhin stehen muss, damit dieses Konstrukt weiterhin funktionieren kann. Und das ist was, wo viele Elternpaare inklusive Konrad und mir den Absprung nicht finden, dass diese ständige Kinder und die Bedürfnisse der Kinder an erster Stelle zu schaffen, da irgendwann wieder den Absprung zu kriegen und zu sagen so, hey, das Wichtigste sind tatsächlich wir als Elternteam, dass unser Fundament steht, dass diese Idee von glücklicher Familie auch tatsächlich funktionieren kann und existieren kann.
Wenn ich jetzt richtig mitgezählt habe, bin ich bei 2, oder?
Bei 2, ja.
Was ist der dritte Grund?
Oh, ich tue mich immer so schwer zu entscheiden, weil alle so wichtig sind.
Ich weiß, ist auch eine fiese Frage irgendwie.
Okay, aber ich darf noch 2 sagen, weil das eine hatten wir ja vorher schon, oder?
Jetzt handelt sie auch schon.
Okay, also ich nehme Fingerpointing als zweiten häufigsten Fehler. Fingerpointing deswegen, weil wir gerade in hitzigen Situationen immer wieder die Tendenz haben, erstmal mit dem Finger auf den anderen zu zeigen. Also wenn du endlich in die Verantwortung kommen würdest, wenn du endlich emotional offener wärst, dann hätten wir kein Problem mehr. Und das ist eine sehr bequeme Position, die ich persönlich auch sehr gut nachvollziehen kann. Und wenn ich ganz ehrlich bin, wäre es mir auch immer noch lieber, dass Konrad an allem schuld ist. Aber das bringt einem halt nicht wirklich weiter, sondern es ist eine total wichtige Frage, sich in allererster Instanz erstmal dem zu widmen, bin ich eigentlich gerade die Partnerin, mit der ich selbst gerne zusammen wäre. Und wenn wir hier anfangen zu arbeiten, dann verändert sich meistens schon so ein bisschen der Groove und deswegen ein lohnenswerter Schritt. Jetzt darfst du mir sagen, ob das kurz genug war, Marco, dass ich noch einen dritten nennen darf.
Es war kurz und es war vor allem auch super. Also ja, okay. Gerne nochmal Nachschlag.
Puff. Okay, dann nehme ich noch die eierlegende Wollmilchsau. Nämlich, dass wir ganz häufig die komplett unrealistische Erwartungen an unsere PartnerInnen haben. Und es ist total verrückt, weil in Freundschaften haben wir das irgendwie nicht. Also, ne, ich weiß ganz genau, wenn ich abends total wild feiern gehen will, dann rufe ich den einen Kumpel an. Aber wenn es mir eher danach ist, tiefsinnige Gespräche zu führen, dann rufe ich vielleicht eher die andere Freundin an. Und das ist vollkommen okay. So, ich würde auch niemals die Erwartung haben, dass Konrad jetzt unbedingt mit mir zusammen Champions League gucken möchte. So, ich bin froh, dass er es nicht tut. Und es ist absolut adäquat, dass er das mit jemand anderem tut. So. Aber in Paarbeziehung geben wir uns diese Erlaubnis komischerweise nicht, sondern wir treten mit dem Anspruch an unseren Partner heran, dass er alle unsere Beziehungsbedürfnisse erfüllen können muss. Und das ist meines Erachtens tückisch, weil kein Mensch kann für alles da sein und für in allem auch gut sein. Also der Konrad ist zum Beispiel so ein Mensch, der ist so mein ruhiger Hafen. Und das ist auch wirklich das, wofür ich ihn eigentlich, glaube ich, also es war mit einer der Komponenten, warum ich mich auch in ihn verliebt habe. Weil ich, ja, so, ne, ich bin so die Quirlige, die irgendwie die ganze Zeit all over the place ist und unterwegs ist und wild ist und Neues entdecken will. Und bei Konrad war so dieses Gefühl von, boah, das fühlt sich an wie so ein sicherer Hafen, bei dem ich ankommen kann, bei dem ich zur Ruhe kommen kann. So. Und was jetzt passiert, ist ganz spannend, weil diese Dinge, in die wir uns vielleicht auch ursprünglich ineinander verliebt haben, werden ganz häufig in Paarbeziehungen früher oder später irgendwann zum Problem. Also aus meinem sicheren Hafen wird auf einmal ein langweiliger Typ, der kein Profil hat und zu nichts mehr Lust hat, was mich total anödet. So. Aber eigentlich habe ich die eierlegende Wollmilchsau erwartet. Ja, es ist vollkommen okay, dass Konrad nach wie vor eher mein Ruhepol ist und mein Bedürfnis oder meine Sehnsucht nach Thrill oder Excitement oder Party muss ich nicht zwangsläufig in dieser Beziehung mit ihm leben können müssen, sondern ich darf mir das auch an anderer Stelle holen. Und das entlastet Paarbeziehung extrem und deswegen finde ich das super, super wichtig, dass wir uns das auch zusprechen.
Keine Ahnung, ob das jetzt wirklich auch noch ein Fehler ist. Ich würde das mal in die Kategorie packen, weil du hast vorhin gesagt, es gibt Paare, die sind glücklich und es gibt Paare, die sind ehrlich. Ich gehe mal davon aus, dass die Paare, die glücklich sind, sagen, wir streiten zu wenig oder wir streiten wenig. Zu wenig ist natürlich eine Bewertung der eigene. Aber ich würde sagen, das kann natürlich auch ein Fehler sein, wie wir gerade feststellen. Sonst wären wir nicht in dieser Podcast-Folge. Generell, wo liegt da der Gedankenfehler?
Also erstmal finde ich es total wichtig, dass sich glückliche Paare nicht dahingehend von unglücklichen Paaren unterscheiden, dass sie weniger streiten. Sondern was glückliche Paare anders machen, ist, dass sie die Macken des anderen oder vielleicht auch die Konfliktpunkte, die sie miteinander haben, vielmehr als ein Mosaikstein in einem wunderschönen Gesamtkunstwerk betrachten können. Unglückliche Paare dahingegen nehmen diese eine kleine Schmatzen zwischen seinen Worten oder die Socken auf dem Boden oder was auch immer. Also diese eine kleine Sache, die sie gerade stört und machen es wie die Fliege auf der Blumenwiese. Nämlich sie setzen sich auf den Scheißhaufen drauf und bleiben auch da sitzen und sehen auch nur den und gucken links und rechts nicht mehr nach den wunderschönen Blumen, die auch noch da sind. Also unglückliche Paare sind Fliegen auf der Blumenwiese. Die haben ihren vollen Fokus auf der Scheiße. Und dort bleiben sie eingeengt hocken, obwohl rundherum eigentlich voll viel schönes, buntes Grün steht. Und das machen glückliche Paare anders. Die regen sich auch übereinander auf, die streiten sich auch mal, aber es gelingt ihnen dann auch wieder, sich für die Blumen, die um sie herum stehen, auch wieder zu öffnen.
Ein sehr, sehr schönes Bild, was du da gerade geschaffen hast. Bleiben wir doch mal beim Thema Streiten. Worüber streitet man sich denn eigentlich am meisten? Kannst du wahrscheinlich aus eigener Erfahrung, aber natürlich auch aus der Erfahrung mit deiner Praxis sagen, oder? Was ist der heißeste Scheiß sozusagen, um in deinem Vokabular zu bleiben?
Auf der Verhaltensebene, also auf der, ich sag jetzt mal, auf der oberflächlichen Ebene oder auf der Ebene, um die es am Ende wirklich, wirklich in der Tiefe geht?
Ja, wahrscheinlich muss man erstmal an die Oberfläche bevor man dann in die Tiefe geht.
Also das sind dann, die witzigsten, aber das sind da wirklich, also das ist, ich hatte da so witzige Umfragen im Rahmen meiner Buchrecherche laufen, als ich Elternpaare befragt habe, worüber streitet ihr euch? Also das sind die geilsten Dinge, die da kommen, wirklich zum Totlachen. Also
das ist nicht mehr die Pastatur, die Zahnpastatur, oder?
Doch, die auch, oder aber auch All-Time-Klassiker sind Klopapierrollen, die falsch rum aufgehängt sind.
Oh,
oder
das ist aber auch fies.
Das
ist
hart. Ja,
das ist wirklich hart.
Aber es sind auch wirklich so geile Sachen wie der Mixer steht zu nah am Toaster oder er wendet das Toastbrot, bevor es Klick gemacht hat, obwohl er ganz genau weiß, dass ich mein Toastbrot dunkel crossbraun geröstet mag. Also das sind solche Dinge, über die sich Paare beginnen zu streiten und zu fetzen tatsächlich.
Ja, also würde mich wirklich interessieren, was da für ein Thema hinter steckt.
Das sind am Ende immer 5 emotionale Kernthemen, auf die wir es runterbrechen können. Sicherheit, Autonomie, Grenzen, bedingungslose Liebe und Spiel und Spontanität. Das sind die 5 emotionalen Kernbedürfnisse. Flo.
Und wie sieht's aus mit dem Gesehenwerden?
Das gehört unter bedingungslose Liebe.
Ah, also das schlüsselst du dann nochmal auf.
Ja, okay. Genau. Also gut. Das Gefühl, nicht gesehen, nicht wertgeschätzt zu werden, das ist Domäne 4, bedingungslose Liebe. Genau, also aber das sind die 5 emotionalen Kernbedürfnisse, die eben quelle surprise, was für eine Überraschung, in den allermeisten Fällen in unserer eigenen Kindheit nicht ausreichend erfüllt geworden sind und die uns deswegen auch vor allem in unserer Partnerschaft immer wieder triggern und deswegen in so eine emotionale Rage versetzen, wenn der Toaster zu nah am Mixer steht.
Was ich aber total gut nachvollziehen kann, ist ja das grässlich. Ist
eine Unverschämtheit seinesgleichen. Ja.
Worunter fällt denn dann eigentlich Kindererziehung?
Kommt drauf an. Also es kann zum Beispiel, also was häufig vorkommt ist, oder die Konstellation, die ich häufig habe, ist, dass sie zum Beispiel das Gefühl hat, dass sie sich wirklich anstrengt und dass sie wirklich nur das Beste möchte und dass das Ganze auch wirklich richtig, richtig tough ist und den Eindruck hat, dass er das gar nicht ernst nimmt. Dann wären wir bei dem Thema, es liegt zu viel Verantwortung auf meiner Schulter. Und eigentlich sehne ich mich danach, dass ich mich mal nicht immer um alles kümmern muss, sondern dass ich mich auch mal fallen lassen darf. Wären wir auf der Domäne 5, Spiel und Spontanität. Du siehst schon, das ist Psycho-Scheiß. Ja, so, also das dann so zu rekonstruieren, aber also das ist was, worum es häufig geht, hinter dem Erziehungsthema, nämlich das Thema von entweder es liegt zu viel Verantwortung auf meiner Schulter oder was auch häufig kommt, ich werde mit meinen Bemühungen überhaupt gar nicht gesehen, es ist mir alles zu viel, ich bräuchte eigentlich deine Unterstützung.
Und wie löst man dann diesen Konflikt? Weil man kann da ja unterschiedlicher Auffassung sein. Die Frage, die ich mich dann manchmal stelle oder die wir uns dann manchmal stellen, ist das jetzt etwas, wo man auch unterschiedlicher Auffassung sein darf. Ne? Wir sind ja Individuen, wir haben ja unterschiedliche Sozialisierung, unterschiedliche Meinung. Oder muss das etwas sein, wo wir auf jeden Fall einen Konsens finden müssen, weil, keine Ahnung, das Thema so wichtig ist?
Ja, super wichtige Frage. Also erstmal Step 1. Wichtig zu verstehen, wenn der Erziehungskonflikt zu so einem hitzigen Konflikt wird, ja, dass ihr das Gefühl habt, wir können da gar nicht mehr vernünftig drüber reden, es eskaliert sofort, die Tassen fliegen, wir heulen rum und wir schreien uns an. Dann ist es in allererster Instanz wichtig zu gucken, was für eine Dynamik wird jeweils in euch dadurch berührt. Also sind da eigentlich alte Verletzungen mit am Start? Wie, du nimmst mich gar nicht ernst, ich werde überhaupt gar nicht gesehen, es ist eigentlich alles viel zu viel, ich muss mich hier um alles kümmern. Das muss erstmal auf den Tisch und das müssen wir als Elternteam schaffen, dass wir das ineinander sehen können und wir dürfen uns dann darin trainieren, das für die wirkliche Klärung des Konflikts auch wieder zur Seite zu stellen, weil wir die Tatsache anerkennen dürfen, ja, wir haben eine Geschichte und ja, wir haben alte Verletzungen, ja, wir haben alte Prägungen, aber wir sind nicht diese alte Prägung, sondern wir sind heute gesunde Erwachsene, die sich jetzt auch wieder konstruktiv über das Thema Erziehung unterhalten können. So, das ist erstmal wichtig, um dieses Hitzige rauszubekommen. Und wenn wir jetzt uns auf der Verhaltensebene die Frage stellen, wie können wir den Erziehungskonflikt lösen, mache ich das tatsächlich am liebsten auf Werteebene. Also ich frage die Paare, die mit der Frage an mich herantreten, immer gern, stellt euch mal vor, euer Kind kommt Weihnachten 2028 nach Hause. So, was für ein Mensch muss aus ihm oder ihr geworden sein, dass ihr euch, dass ihr aus dem Grinsen nicht mehr rauskommt und euch voller Stolz auf die Schulter klopft für den geilen Job, den ihr da gemacht habt, weil das so ein toller Mensch geworden ist. So. Und dann brechen wir es, also sollen sie erstmal aufschreiben, was wünschen sie sich für ihr Kind, was soll das für ein junger Erwachsener geworden sein. Und dann lade ich die Paare dazu ein, sich im nächsten Step die Frage zu stellen, okay, was sind denn die 3 bis 5 wichtigsten Werte, die ihr eurem Kind heute mitgeben könnt und möchtet, um die Wahrscheinlichkeit auf dieses Ergebnis maximal zu erhöhen? Also zum Beispiel Respekt, Freundlichkeit, Toleranz, Wertschätzung, sowas. Ja? Und dann gucke ich mir den Erziehungskonflikt auf der Werteebene mit den Paaren an. Das heißt, wir reden dann nicht mehr darüber, gibt's Kakao zum Frühstück oder nicht? Oder dürfen sie Medienzeit konsumieren oder nicht? Sondern wir sprechen darüber, welchen Wert möchtest du damit vermitteln? Welchen Wert vertrittst du an dieser Stelle? Weil dadurch können wir genau der Tatsache Rechnung tragen, dass wir es eben nicht immer genau gleich tun müssen. Ich finde es total wichtig, dass wir als Elternpaar unterschiedlich sein dürfen, dass wir auch unterschiedliche Strategien haben dürfen und dass wir die Dinge auf verschiedene Art und Weisen tun dürfen. Solange, und das ist jetzt das Wichtige, wir in einem gemeinsamen Boot sitzen und auch aufeinander vertrauen können, dass wir gemeinsam in die richtige Richtung unterwegs sind. Und das schaffen wir durch ein Wertenetzwerk.
Ich würde ja noch mal ganz gerne auf den Mixer und den Toaster zurückzusprechen kommen und auf die Klopapierrollen. das ist ja tatsächlich, fassen wir es mal zusammen, in den Bereich Haushalt, oder? Und das ist ja etwas, was wir jeden Tag mehrere Stunden machen und ich glaube, wo es auch den meisten Zündstoff gibt. Aber wenn ich mich ständig mit meiner Partnerin über Hygiene und Sauberkeit streite, muss ich da tatsächlich dann auch die Oberfläche zur Seite schieben und schauen, um was geht es wirklich? Oder gibt es da auch eine Lösung, die vielleicht etwas greifbarer ist? Oder muss ich tatsächlich immer ins Eingemachte gehen, wenn ich immer so jetzt dich so sprechen höre? Und das ist ja auch nachvollziehbar. Muss ich im Grunde den oberflächlichen Konflikt zur Seite schieben und schauen, so was sind die Probleme hinter dem Problem? Aber
ja, das muss nicht sein. Also es kann ja total gut sein, dass es in eurem Fall so ist, hypothetisch, dass wenn sie sagt, so pass auf, ich brauche das, um mich entspannen zu können, damit ich hier zur Ruhe kommen kann, mir ist das wichtig. Und er gegenüber sitzt und sagt, alles klar, lass uns gucken, wie können wir das so gestalten, dass es für dich auf jeden Fall funktioniert. Und dann finden wir ein Agreement von, hey, nach dem Abendessen räumen wir miteinander das Gröbste auf und am Wochenende, am Samstag machen wir gemeinsam Großputz und am Mittwoch holen wir nochmal eine externe mit dazu, damit das Gröbste auch noch beseitigt ist unter der Woche. Und es kann total gut sein, dass das ausreicht, dass ihr eine Vereinbarung treffen könnt und dass sie damit happy ist und dass du damit gut funktionieren kannst oder er damit gut funktionieren kann und damit ist es gut. Das Problem ist aber, dass wir als Paar super häufig gar nicht dahin kommen, dass wir überhaupt so konstruktiv, nüchtern, objektiv, planbar über solche simplen Dinge wie Haushalt sprechen können. Und das macht es so hitzig. Also auf der Verhaltensebene sind diese Dinge ja nicht schwer zu klären. Wir müssen sagen, was wir brauchen und was wir uns wünschen. Und dann müssen wir miteinander in Verhandlung treten und wir müssen gucken, wie können wir uns aufstellen, damit es für alle funktioniert. Punkt. Ist ja eigentlich nicht schwer. Jetzt ganz nüchtern betrachtet. Aber super häufig wird es halt eben schwer, weil wir in irgendeinem Clinch drin stecken miteinander, bei dem es eigentlich um andere Themen geht. Und da muss man nicht immer gleich den Deep Dive psychotherapiemäßig, wir heulen die Taschentücher voll und reflektieren unsere ganze Kindheit auf reingehen. Manchmal reicht einfach auch schon das Wissen darum zu sagen, so, aha, gut, wir sind da irgendwie, wir werden da beide weggestrudelt durch irgendeinen alten emotionalen Film. So ist es. Und wir anerkennen die Tatsache, da ist alter Shit mit drin. Und wir richten uns jetzt gemeinsam konstruktiv aus und sagen, wir wollen das jetzt nüchtern, objektiv miteinander angucken. Wenn das funktioniert, fantastisch.
Also für ein bisschen mehr Küchenpsychologie dann.
Sozusagen, genau. Ja. Ja, und auch nicht, was ich auch so wichtig finde, auch nicht alles zu überpsychologisieren. Ja, also manche Dinge sind auch wirklich einfach durch eine solide Absprache zu klären und zu regeln. Und wenn es funktioniert, wunderbar.
Wenn wir vom Haushalt wegkommen hin zu Me-Time und Freizeit, ist ja auch sehr häufig Streitpunkt.
Ja, mit einer der häufigsten Konfliktpunkte auch auf jeden Fall unter Eltern.
Wahrscheinlich gerade auch bei jungen Eltern, kann ich mir vorstellen, oder?
Ja, gar nicht mal so sehr. Also ich finde das gar nicht so altersabhängig. Also habe ich jetzt zumindest nicht die Erfahrung gemacht, dass das bei jungen Paaren irgendwie stärker ausgeprägt ist als bei reiferen Eltern oder Eltern mit, also gut, bei Eltern mit älteren Kindern, da kommen halt automatisch mehr Freiheiten mit rein, weil die Kids selbstständiger werden. Ne? Das stimmt schon, da kommen mehr Freiheitsgrade rein. Und trotzdem, wenn das Thema hinter dem Thema da ist und da bleibt, dann bleibt auch der Reibungspunkt da. Hast du noch eine konkrete Frage dazu, Flo, zu dem Thema Zeiten für sich, oder?
Naja, also ich meine, es gibt ja, ich weiß nicht, mit wem habe ich da vor kurzem drüber gesprochen. Ach ja, mit einem Menschen. Und da kamen wir auf das Thema eben, es ging um Arbeit. Arbeitsgesellschaft, ne? So, wie tief stecken wir da drin? Und die Erkenntnis, dass natürlich die meisten Konflikte ja eigentlich immer im Urlaub aufs Tablett kommen, weil wir dann die Zeit haben, drüber nachzudenken, uns damit zu beschäftigen, auch miteinander beschäftigen.
Ja, also nochmal, ich sehe da drin, also das ist was super häufig passiert, ja, dass wir so ein Stück weit auch eine Missgunst entwickeln auf den oder die andere. Ja, so dass wir sagen, so, jetzt nimmt er sich das sogar noch raus, nach 8 Stunden Arbeit noch 2 Stunden Sport machen zu gehen und ich hocke wieder hier mit der ganzen Kacke und alles liegt auf meiner Schulter. Ja, und dass wir dann anfangen, uns auch so gegenseitig vorzurechnen und aufzurechnen, wie viel Zeit hattest du jetzt schon für dich, wie viel Samstage konntest du schon ausschlafen und so weiter. Und das ist voll schade, weil ich glaube, dass wir als Paar total davon profitieren können, wenn wir der Tatsache ins Gesicht blicken, dass wenn sich die einzelnen Beteiligten oder sie oder er oder sie, wie auch immer, wenn wir uns jeweils darum sorgen, dass wir uns solide dastehen, dadurch auch immer das Gesamtsystem profitieren kann. So. Und dass das deswegen auch wichtig ist, dass wir das einander auch wirklich zusprechen und einander auch gönnen und nicht, ich finde den englischen Begriff dafür so schön, peeing on the gift. Also wenn er dann sich irgendwie Zeit für sich rausgenommen hat und er kommt dann am Samstag vom Fußballspiel nach Hause und ich komme dann in so ein Ding rein von so, na jetzt bist du aber hier dafür verantwortlich, also dass ich dann schnippisch dafür bin, dass er sich jetzt so viel Zeit dafür rausgenommen hat. Das bringt so unnötigen Argwohn mit rein in die Beziehung. Und ich finde es total wichtig, sich das vor Augen zu führen, dass das Gesamtsystem wirklich profitiert, wenn wir jeweils gut füreinander sorgen. Und natürlich muss es ausgeglichen sein. Hm. Ja. Im besten Fall.
Ich würde ganz gerne zum Schluss unseres Gesprächs, und ja, leider ist das hier schon der Schluss, noch einmal auf die 10 häufigsten Fehler zurückkommen. Einer lautet nämlich in deinem Buch: zu wenig Sex. So, und da ist natürlich die Frage, die sich jeder stellt, und wenn wir schon eine Expertin hier haben, dann stellen wir sie natürlich: wie löst man das? Ich glaube, das ist so, ich meine, du hast ja schon die 3 wichtigsten Fehler aufgezählt vorhin, aber ich glaube, diese Sexnummer ist für viele auch ein großes Thema, oder?
Ja, voll. Damit habe ich gehadert, Marco, dass ich den eigentlich noch gern genommen hätte, weil das einfach auch so was ist, was in so vielen, gerade jungen Familien Thema ist. Also sage und schreibe, 18% der Paare haben über ein Jahr lang keinen Sex mehr und das ist schon eine Hausnummer. So für Konrad und für mich war wirklich der wichtigste und größte Durchbruch, dass wir uns die Tatsache vor Augen geführt haben, dass wir eine krasse sexuelle Konditionierung haben. Also wenn allein schon dieses Wort mit im Raum ist, haben wir alle irgendwelche YouPorn Bravo-Mashup-Bilder in unserem Kopf, wie das auszusehen hat, dass wir dann einen Haken dran setzen können von so, okay, wir haben eine zufriedenstellende Sexualität gelebt. Und das war für uns total wichtig, aufzuweichen, weil diese sexuelle Konditionierung mit extrem viel Druck einhergeht, ja, für beide Geschlechter. So, es löst dieses Ding aus von so, ich muss performen, ich muss abliefern, ich muss meinen Mann stehen, ich muss irgendwie die sexy Hexi sein und so weiter. Es hat so viel, es bringt so viel unnötige Spannung mit rein. Und es war so wichtig für uns, dass wir uns die Erlaubnis ausgesprochen haben, das loszulassen und den Fokus wieder darauf zu setzen, dass wir uns einfach freudvoll, spielerisch, neugierig auf Körperebene wieder begegnen können, ohne irgendwie eine Erwartung oder irgendwie ein Ziel oder eine Absicht, woraufhin es gerade abstreben muss. Weil das ist das, was bei mir häufig passiert ist. Dann kam Konrad, hat sich, gibt ja dann auch so, man hat ja dann immer so Abläufe als Paar, ne, wie man aufeinander zukommt, wenn einer Lust hat auf den anderen. Es war so häufig so, dass dann Konrad sich in meinen Rücken gestellt hat und mir angefangen hat, den Hals zu küssen und ich sofort in so ein Ding reingekommen bin. Ich bin so, oh nee, oh, ich habe es gerade überhaupt, also ne, mit meinen Gedanken irgendwie schon 10 Schritte weiter war. Ja, was weiß ich, die Kinder wachen gleich wieder auf und ich habe meinen Gedanken sonst wo und habe dadurch aber die Tatsache, dass sein Kuss jetzt gerade in diesem Moment auf meinen Hals sich eigentlich gerade noch schön anfühlt, komplett verpasst. Was voll schade ist. So, weil ich mit meinen Gedanken schon irgendwie 10 Schritte weiter war, jetzt will er wieder Sex und darauf habe ich gar keine Lust, weil was auch immer ich für Gründe hatte. So. Und deswegen war es dann super, im Grunde genommen ist es eine Form von Achtsamkeitsübung, Meditationstechnik, wenn du so möchtest, tatsächlich den Fokus auf die aktuelle körperliche Berührung zu setzen. Also wirklich die Lippen auf deinem Hals zu spüren oder die Umarmung zu spüren oder ihn zu riechen oder ihre Haare auf deiner Haut zu spüren und so weiter, das wieder aufzusaugen und da wieder in den Genuss reinzufinden, bringt ganz häufig die Entspannung in die körperliche Begegnung mit rein, die es braucht, um dann am Ende auch wieder schönen, erfüllenden Sex miteinander haben zu können.
Für meine letzte Frage habe ich gerade jetzt auch schon ein Bild im Kopf, aufgrund dessen, was du gerade gezeichnet hast. Unsere letzte Frage, die stellen wir ja jedem Podcast-Gast, jede Podcast-Gästin. Und zwar haben wir eine echte Papas-Playlist auf Spotify, wo wir immer einen Song hinzupacken. Und ich hätte jetzt gerade Salt and Pepper mit Let's Talk About Sex mit dazu gepackt. So, ich glaube aber nicht, dass das dein Wunsch wäre.
Bin ich voll okay damit. Ich mag den.
Okay, gut, dann packen wir den dazu. Ja, das finde ich gut.
Aber vielleicht hat Nina auch noch einen anderen.
Ja, natürlich. Sonst würde ich ja die Frage nicht stellen. Sonst hätte ich ja gesagt, eigentlich hätte ich dir diese Frage gestellt, aber ich habe jetzt schon einen Song für dich ausgesucht.
Ich bin damit absolut einverstanden, Flo. Wenn du schon mal einen Song für mich aussuchst, dann nehme ich den.
Du darfst natürlich trotzdem deinen Wunsch abgeben. Wir können ja beide drauf packen.
Also ein Song, den ich gerne mag oder der zum Thema passt.
Entweder oder. Oder beides. Oder ein Song, den du immer gehört hast, als ihr euch gerade getrennt habt. Oder ein Song, den du gehört hast, als ihr wieder zusammengekommen seid. Oder ein Song, den du hörst, wenn du als Paartherapeutin gerade ein Paar beraten hast und dann dich wieder irgendwie auf Null stellst.
Okay, es hat überhaupt keinen Kontext, aber es ist auf jeden Fall ein Song, den ich rauf und runter gehört habe, als ich das Buch geschrieben habe.
Ah, super.
Und der mich total berührt hat. Ich kann dir nicht genau sagen, warum, oder ich kann euch nicht genau sagen, warum, aber ich muss kurz gucken, wie er heißt. Warte. Eine Sekunde, ich habe ihn auf der Playliste. Schreiben.
Kannst du noch singen?
Ich kann ihn nicht singen, das ist eher so ein Techno-Song.
Dann mache ich Shazam an.
Techno hatten wir noch nicht bisher.
Warte. Change the World von Adrian Ström. Ich weiß nicht, ob ich ihn richtig ausspreche. Aber Change the World heißt der Titel auf jeden Fall.
Sehr gut. Auf jeden Fall total vielsagend. Kommt auf die echte Papas-Playlist von Spotify, yes. Die ihr abonnieren könnt. Jetzt kommt ein bisschen Werbung. Die ihr abonnieren könnt, genauso wie diesen Podcast. Abonnieren, bewerten, weitersagen und vor allem anhören. Das ist eigentlich das Wichtigste, was man mit so einem Podcast macht. Und ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben, wenn ihr eine Frage habt zu dieser Folge, zu unserer Gesprächspartnerin oder allgemein zu den echten Papas. Und diese E-Mail geht an, dein Einsatz, Flo.
podcast@echtepapas.de.
Genau, und wo wir gerade schon so schön Werbung machen, dein Buch haben wir schon erwähnt, das gibt's ja stapelweise in jeder Buchhandlung wahrscheinlich. Was kommt als nächstes? Das zweite Buch?
You ask me. Also wenn, dann wäre es ja das dritte Buch. Es ist auf jeden Fall gerade wieder ein Thema, das anklopft, aber ich habe meiner Familie versprochen, dass ich jetzt mindestens ein halbes Jahr kein neues Buchprojekt annehmen werde, sondern wir jetzt erstmal wieder so ein bisschen tatsächlich da Fokus wieder auf Paarbeziehung gesetzt werden, auch im Hause Grimm. Ja, deswegen bin ich gerade ganz happy, dass das Baby auf der Welt ist, also das zweite Buch, und ich jetzt den Fokus auch wieder auf das richten kann, was ich ja eigentlich auch von Herzen richtig, richtig gern mache, nämlich Eltern und Familien zu begleiten. Und vielleicht, vielleicht, vielleicht widme ich mich dann doch noch dem Elternthema, also dem eigenen Elternthema, was gerade irgendwie wieder in Massen zu mir kommt. Also Umgang mit den eigenen Eltern.
Spannend, ja, genau. Aber wenn man mit deinem aktuellen Buch durch ist und noch mehr über dich erfahren will, wo geht man da am besten hin? Also Website ist klar, aber bist du auf Social Media? Auf welche Plattform besucht man da am besten?
Voll gerne auf Insta, nina.familienpsychologie.
Okay, da klicken wir gleich mal rein, oder Flo? Ich meine, wir sind ja sowieso ständige Follower. Nein, gut, okay, gut. Dann, liebe Nina, vielen, vielen Dank, dass du uns besucht hast bei den echten Papas.
Schön, dass du da warst.
So tolle Einblicke gegeben hast und Impulse.
So gerne. Vielen Dank für die Einladung. War mir ein Fest, hier zu sein.
Gerne. Und wir freuen uns schon auf Konrad. Dem kannst du gleich mal die Einladung weiterleiten. Der darf dann gerne beim nächsten Mal zu uns kommen.
Ich werde sie mal ausrichten.
Gut, ist klar. Juli, dann bis in 14 Tagen, Marco.
Ja, auf jeden Fall. Und Nina hoffentlich auch irgendwann wieder.
Voll gerne.
Eingeladen mit Konrad dann.
Okay. Cool. Habt schön bis dahin.
Alles Gute. Tschüss.
Ciao, ciao. Bis dann.